Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben mit einer Folge heute zum Thema Serious Gaming. Also wie kann man mit, also auf Deutsch übersetzen, seriösen Spielen, und damit sind in der Regel Videospiele gemeint, wie schafft man es mit diesen Spielen Wissen zu vermitteln, Fähigkeiten zu entwickeln? Eine Sache, die ja mir natürlich so ein bisschen im Blut liegt, als ausgebildeter theoretischer Physiker allen Klischees abbildend. Also Physiker spielen gerne Videospiele, oder die meisten Physiker sind Videospielen nicht abgeneigt. Das liegt uns so ein bisschen im Blut. Und ja, auch bei mir hat sich das schnell gezeigt, dass ich da eine gewisse Affinität habe. Tatsächlich in der Vergangenheit eigentlich primär zur Unterhaltung, auch zum Austausch und zum persönlichen Austausch mit Freunden, die man dann hat, die man auch neu finden kann über Computerspiele in Netzwerken, übers Internet. Aber mittlerweile in meiner Rolle als Professor tatsächlich auch als Medium zur niederschwelligen Wissensvermittlung oder einem anderen Ansatz der Wissensvermittlung. Und das geht dann in den Bereich der Serious Games. Das heißt also, dass man Spiele nutzt, um Kompetenzen zu vermitteln, tatsächlich Spiele oder Spielelemente auch einsetzt im Bereich der Therapeutik. Und dass man tatsächlich aus dieser Idee dann versucht, mit einem sogenannten Gamification-Ansatz Mechanismen aus Videospielen zu übertragen, zu übernehmen in den Alltag. Das sind so eine Art Belohnungsmechanismen, wie man sie jetzt aus Computerspielen kennt, um dann in einem weiteren Schritt tatsächlich auch über Technologietransfer nachzudenken. Also wie können Kompetenzen aus der Spieleindustrie übertragen werden auf andere Branchen, ob das jetzt virtuelle Realität ist, Augmented Reality, also auch dort Elemente, die helfen, die Digitalisierung in Wirtschaft und Industrie voranzutreiben, ausgehend tatsächlich aber von diesem spielerischen Gedanken, um einen niederschwelligen Einstieg zu haben, um dann auch diejenigen, die diese Spiele dann nutzen, jetzt nicht nur zur reinen Unterhaltung zu nutzen, sondern tatsächlich um Dinge näher zu bringen, komplexe Inhalte zu vermitteln. Das kennt man eigentlich schon lange in Form von sogenannten Planspielen. Planspiele sind im Prinzip eigentlich nichts anderes als seriöse Gesellschaftsspiele. Das heißt jetzt gar nicht auch das klassische Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht, sondern schon Spiele, Gesellschaftsspiele, die man in einem professionellen Umfeld nutzt, um dann Wissen zu vermitteln. Also man kennt das zum Beispiel in der Bereich der, in der Wirtschaft, also für betriebswirtschaftliche Themen, dass man dort Planspiele einsetzt, um zum Beispiel komplexe Geschäftspraktiken, Geschäftsmodelle zu erläutern, zu simulieren, zu modellieren. Und tatsächlich bei den Planspielen, das ist ja der Vorteil, wenn man tatsächlich ein Spielbrett hat mit Spielfiguren, dass man dann Dinge begreift, dadurch, dass ich die Figuren greifen muss. Also daher kommt auch dieser Begriff Begreifen von Greifen, dass ich also ein ganz anderes Lernmedium habe und auch eine ganz andere Memorierung von Dingen, wenn ich jetzt nicht einfach nur ein Buch habe oder mir Theorien ansehe, Dinge nachrechne, sondern wenn ich sie tatsächlich durch Haptik, das heißt durch die, durch das Bewegen der Figuren auf einem Spielfeld Dinge lerne, und dass man das tatsächlich dann in Weiterbildungskonzepten einsetzt, diese Planspiele. Ich selber mache das auch in den Kursen mit Planspielen, um dann so Dinge wie den Klimawandel zu erklären. Das ist natürlich immer eine, also man hat immer die Einschränkung bei diesen Planspielen, dass sie die Wirklichkeit natürlich nicht vollständig abbilden können, sondern immer vereinfachend sind, nur einen Teilaspekt herausgreifen, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, um dort die Komplexität zu reduzieren und die Wesen, dass man sich auf die wesentlichen Inhalte konzentrieren kann. Das klappt im Studium sehr gut, das wird in Schulen eingesetzt, aber auch im professionellen Bereich der Erwachsenenbildung, der Weiterbildung, der Fortbildung, dass man mit solchen Gesellschaftsspielen agiert. Vorteil bei den Gesellschaftsspielen ist, die sind natürlich gesellschaftlich anerkannt. Jeder hat in seiner Kindheit als Jugendlicher, junger Erwachsener immer schon Gesellschaftsspiele gehabt, ob es jetzt Kartenspiele sind, Brettspiele, was auch immer. Im Moment gibt es ja also die verschiedensten Arten von Spielen, auch diese Escape Rooms zum Beispiel, die man jetzt kennt, immer, dass man da in solche Escape Rooms geht, in solche Räumlichkeiten, die dann in vielen großen Städten mittlerweile angeboten sind, wo man dann versucht, als Team Rätsel zu lösen, um sich dann aus einer Situation zu befreien. Ein bisschen knobeln und kniffeln. Das geht auch für zu Hause mittlerweile. Und ja, die sind einfach gesellschaftlich anerkannt. Und was jetzt aber in den letzten Jahren zu beobachten ist und stärker wächst und auch Anerkennung gewinnt, ist das ganze Thema der Videospiele als Medien zur Wissensvermittlung, weil einfach der Computer noch besser in der Lage ist, komplexe Inhalte zu simulieren. Man braucht eine bestimmte Affinität zum Computer, denke ich, damit man dort mit dem nötigen Ernst an die Sache rangeht. Aber tatsächlich lassen sich damit sehr gut komplexe Inhalte auch darstellen. Ich gebe nachher mal ein paar Beispiele, die ich jetzt für mich jetzt herausgepickt habe, um ja, Thema Klimawandel, die Energietechnik so ein bisschen zu erläutern und darzustellen, dass da bieten sich verschiedenste Spiele entsprechend an. Also an sich die Entertainment Games, also der Unterhaltungsmarkt, Weltmarkt oder Umsatz liegt so bei knapp 180 Milliarden US-Dollar. In Deutschland sind wir so bei knapp 4 Milliarden Euro, die da umgesetzt werden. Also das ist schon ein signifikanter Markt, den wir haben, ein großes Marktsegment. Aber dennoch der Schritt weiter jetzt zu den Serious Games, dass man also versucht, diese Konzepte anzuwenden, umzusetzen in der Wissensvermittlung. Das funktioniert, weil einfach mittlerweile Computerspiele gar nicht jetzt nur für junge Menschen relevant sind. Klar, die Hauptzielgruppe im Markt ist natürlich, oder sind erstmal die jungen Erwachsenen, die schon ein gewisses ich sag mal, Budget zur Verfügung haben, die Handy-Games oder Smartphone-Games sicherlich dann nochmal auch eine breitere Bevölkerungsgruppe ansprechen sollen, vielleicht dann auch junge Menschen, aber man sieht ja dann auch ältere Menschen, die dann irgendwo an der Bushaltestelle oder sowas immer auf dem Smartphone ein kleines Spielchen spielen. Auch da geht es natürlich primär um die Unterhaltung. Aber tatsächlich beobachtet man, wenn man jetzt dieses Serious Gaming aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, dass Spieler und Spielerinnen natürlich auch in der Lage sind, Entscheidungen schneller zu treffen, wenn man da entsprechende Videospiele hat, dass die Entscheidungsfindung vor allem in Stresssituationen schneller läuft. Klar, es sind dann auch viele Mechanismen, die man da bei manchen Strategiespielen zum Beispiel hat. Videospiele fördern die Kreativität, die Vorstellungskraft. Man hat eine starke Verbesserung der Hand-Augen-Koordination, was, also zum Beispiel bei den Ego-Shootern, die ja in der Vergangenheit auch immer herhalten mussten, wenn es dann zu Amokläufen oder sowas gekommen ist von jungen Menschen in Schulen, die wir in den letzten Jahren auch immer noch haben. Aber da war dann früher häufig die erste Reaktion, dass die Ego-Shooter oder First-Person-Shooter ursächlich dieses Verhalten fördern. Das hat sich, denke ich, mittlerweile alles so weit beruhigt, diese hitzige Debatte, dass also klar ist, dass die Videospiele nicht ursächlich für solch ein Verhalten herangezogen werden können. Umgekehrt ist es natürlich so, was man beobachtet, dass bei den Videospielern diese Hand-Augen-Koordination stark verbessert ist, was also zum Beispiel beim Fahren im Auto bei schlechtem Wetter, also starkem Regen oder für Nebel oder sowas, man schneller reagieren kann. Oder eine ganz andere Anwendung, dass solche Menschen, die also mit einer sehr guten Hand-Augen-Koordination ausgestattet sind, das trainiert haben über Jahre, vor allem als junge Menschen, eingesetzt werden können als Datenanalysten im Fußball. Denn bei einem Fußballspiel, da werden ja mittlerweile auch wahnsinnig viele Informationen gesammelt. Ein Teil kann automatisiert über den Computer selber erfasst werden. Also in welchem Bereich ist gerade der Ball, wo sind die Spieler? Das lässt sich über Kameras und Bilderkennung machen. Aber tatsächlich Passwege, Passquoten, welcher Spieler mit welchem Spieler interagiert, wie das bei die Zweikampfrate zum Beispiel ist, Kopfballrate etc. Das sind Dinge, die müssen von Hand gemacht werden während eines Spiels und diese Daten sind Millionen wert für die Fußballvereine, weil man anhand dieser Spieldaten in der Lage ist, zum einen das Spiel der eigenen Mannschaft zu verbessern, die taktische Aufstellung, dass die Interaktion der Spieler untereinander zu verbessern, den Gegner besser einzuschätzen, aber auch die Weiterentwicklung einer Fußballmannschaft zu fördern, indem die Fußballmannschaft dann einfach punktuell verstärkt werden kann, weil man dann erkennt, also man hat in dem und dem Bereich noch Schwächen, man braucht einen linken Verteidiger, der auch noch einen guten rechten Fuß hat, der eine Passquote entsprechend hoch hat, der vielleicht keine große Kopfballstärke hat, aber in der Lage ist, auch den linken Flügel rauf und runter zu laufen und weitere Eigenschaften und dass man über solche Datenbanken, Sportdatenbanken dann versucht, solche Spieler zu identifizieren, die dann über den Transfermarkt in die eigene Mannschaft geholt werden können. Aber um diese Daten zu erfassen, braucht man immer noch Menschen und das sind halt Leute, die eine gute Hand-Augen-Koordination haben, die gucken das Fußballspiel und tippen dann während des Spiels diese Spielparameter ein. Und das klappt halt, weil die diese sehr gute Hand-Augen-Koordination haben. Da kann man sagen, ja gut, das ist natürlich jetzt schon ein sehr spezieller Fall. Das ist ja kein großer Markt. Ja, das ist richtig, aber das zeigt den Nutzen von Videospielen, dass die Eigenschaften, die man dort erlernt, in komplett anderen Bereichen nützlich sein können, die man vielleicht heute auch noch gar nicht kennt, aber im Zuge einer Digitalisierung der Geschäftswelt und der Industrie von Relevanz werden, weil dort einfach Kompetenzen gebraucht werden, die eine klassische alte industrielle Anwendung gar nicht kannte. Und da helfen Videospiele einfach, diese Kreativität zu fördern, die ja, Konzentrationsfähigkeit sicherlich auch entsprechend hochzuhalten. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Jetzt, Videospiele an sich mittlerweile anerkannt. Wir hatten in der Vergangenheit immer sehr kritisch, aber das ist eigentlich, wenn man mal so die Historie betrachtet, immer schon gewesen, dass neue Medien immer sehr kritisch gesehen wurden, insbesondere natürlich von dem konservativen Lager. Also seitdem Computer da sind, heißt es, der Computer verdirbt die Jugend und ganz schlimm, die haben Entwicklungsstörungen. Gleiches galt vor, ich sag mal, in den 1960er, 1970er Jahren, als dann der Fernseher aufkam und ein Massenmedium wurde, dass die Kinder einfach von dem Fernseher waren und sonst nichts mehr gemacht haben. Aber die gleiche Diskussion kennt man aus den 50er Jahren auch zum Thema Comiclesen, bei dem man heute denkt, ach, so das Kind doch mal ein Buch lesen, ein Comic, das wäre doch mal schon mal mehr als am Computer oder am Smartphone zu sitzen. Das waren in den 50er Jahren, waren das die Comics, die also das Ende des Abendlandes prognostiziert haben oder hervorgerufen hätten. Das waren tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts, als das Medium der Novellen aufkam. Also das heißt der kurzen, etwas einfacheren Geschichten, also keine großen, komplexen Romane, sondern wirklich kurze Geschichten, keine Kurzgeschichte, aber halt etwas kürzere Geschichten, die dann eine große Leserschaft angezogen haben. Und auch da dort wird gesagt, oh Gott, jetzt geht das los, dass die jungen Menschen plötzlich anfangen, Bücher zu lesen. Das schadet denen in der Entwicklung. Und das sind natürlich Dinge, da kann man heute nur den Kopf drüber schütteln. Aber im 19. Jahrhundert war das ein Riesenthema in konservativen Kreisen, dass gesagt wurde, das wird aber dazu führen, dass die Menschheit verdummt und die Weiterentwicklung der Gesellschaften nicht funktionieren wird. Also von daher, die Argumente, wenn man da mal so ein bisschen in der Historie blättert, sind tatsächlich immer die gleichen geblieben. Es wurde eigentlich nur das Medium ausgetauscht. Jetzt im Moment sind es die Smartphones, die sicherlich stark in der Kritik stehen. Die Digitalzeit, die dann eingeführt wird, dass die Kinder nicht zu viel auf den Smartphones spielen. Wenn alles im Rahmen bleibt, kann das nicht schaden. Ganz im Gegenteil, die Digitalkompetenz ist in unserer heutigen Gesellschaft, denke ich, immens wichtig. Denn alle wesentlichen Tätigkeiten werden mit dem Computer gemacht oder künftig von Computern übernommen. Und wenn man nicht in der Lage ist, mit Computern zu arbeiten, mit der Digitalisierung umzugehen, hat man auf dem modernen Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance mehr. Also, was heißt das jetzt für die Videospiele? Mittlerweile anerkannt, es ist eine Milliardenumsatzbranche und man kann diese Medien, dieses Medium nur nutzen für die Weiterbildung, fürs Lernen, dass man also durch das Stecken von Lernzielen, unterstützt durch Computerspiele, versucht, sich weiterzuentwickeln, also über Beobachtung, über das Reflektieren dessen, was man in dem Spiel gemacht hat, die, ja, ich sag mal, das Verstehen dessen, was man tut, Dinge zu übertragen auf neue Problemstellungen, die auftreten können, sodass man dann am Ende durch das Wiederholen, durch das Üben, das Festigen des Gelernten schafft, um dann einen Kreislauf zu haben, sich einfach weiterzuentwickeln, unterstützt durch Videospiele. Das ist tatsächlich sehr gut möglich. Was kann man da jetzt machen? Also wie wende ich das jetzt an in meinen Videospielen, die ich einsetze? Das sind jetzt erstmal klassische Let's Plays. Das heißt also, ich spiele, das ist ja keine Interaktion mit einem Publikum, sondern wirklich erstmal unidirektional, liegt natürlich auch daran, das Computerspielen macht mir nun mal auch Spaß. Wie gesagt, das liegt mir als Physiker im Blut. Aber dass man das über dieses Medium Dinge anders erklären kann, als es vielleicht in einer Vorlesung passiert oder im Seminar, dass man dieses Medium also nutzen kann, dieses Let's Play, das heißt also Spielen des Spiels unter vielleicht bestimmten Voraussetzungen, Parametern, sondern Hausregeln vielleicht, die man sich selber gibt, dass man sich also Ziele setzt und dann versucht, das spielerisch darzustellen, zu erläutern, das dann aufzeichnet und dann bei diversen Videoportalen wie was ich, YouTube und Co. dann bereitstellt für eine größere Menge an oder eine größere Öffentlichkeit, die sich dann dort mit auseinandersetzen kann, das nutzen kann. Natürlich auch da wieder die Frage, also gucke ich jetzt anderen Leuten beim Computerspielen zu? Auch das tatsächlich ist mittlerweile ein Markt, dieser Let's Plays. Es gibt also dann, ne, diese professionellen YouTuber, die das nutzen als Medium, Spielefirmen, die das fördern, dort entsprechend Ankündigungen machen. Das geht. Ich, wie gesagt, setze das selber in meinem Bereich an, um komplexe Inhalte zu vermitteln. Ich will jetzt auch immer drei Beispiele geben, die ich jetzt gemacht habe und jetzt laufend mache. Das eine ist Civilization, also ein Computerspiel, das die Menschheitsgeschichte simuliert. Mittlerweile Civilization 6 auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Spiel entwickelt von Sid Meier, einem der großen Spieleentwickler der letzten Jahrzehnte, der viele große Spielereien entwickelt hat und auch diese Reihe Civilization. Man spielt quasi die Menschheitsgeschichte nach mit seiner eigenen Geschichte. Es gibt Zivilisationen, man entdeckt das Land, man erfindet Dinge, man führt Kriege, man baut Städte aus, man baut Weltwunder und so weiter und so fort. Und Ich habe dieses Spiel genutzt, weil es eine sehr interessante Spielmechanik in einer der Ausbaustufen oder der Weiterentwicklung des Spiels gibt, sondern DLCs, also Downloadable Content, dass dort der Klimawandel recht gut modelliert ist. Also auch das natürlich sehr eingeschränkt, aber tatsächlich ist in Civilization der Klimawandel, die Effekte des Klimawandels, die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich ziemlich gut dargestellt. Was noch verbesserungswürdig ist, aber das ist so ein Grundproblem des Spiels, ist, dass man diplomatisch dort nicht so viele Möglichkeiten hat, dann als Weltengemeinschaft oder Staatengemeinschaft zu agieren. Ja, Grundproblem des Spiels, denke ich, an sich oder immer so eine Kritik gewesen. Aber dennoch ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel gewesen. Ich habe dann da mit den Maori gespielt, das heißt also auch einem natur- oder umweltverbundenen Volk, um zu erreichen oder darzustellen, wie der Klimawandel funktioniert. Klar, die ersten Jahrtausende, will ich mal sagen, man startet 4000 vor Beginn der Zeitrechnung, also 4000 vor Christus in der Frühantike und entwickelt sich, da ist natürlich noch das Thema Klimawandel gar kein Problem. Das tritt dann erst auf mit dem Eintritt in die Industrialisierung, also der Nutzung von fossilen Rohstoffen, um Kraftwerke zu bauen, Eisenbahn etc. Aber dann tatsächlich in dem Spiel eigentlich ganz gut abgebildet, finde ich, wie also dann die verschiedenen Arten der fossilen Energienutzung dazu führen, dass Treibhausgase entstehen und die dann global kumulieren, man also immer mehr die Atmosphäre aufheizt und dann stufenweise es zu entsprechenden Veränderungen des Ökosystems Erde kommt. Das ist wirklich sehr gut abgebildet in dem Spiel. Und man muss dann darauf reagieren, versuchen, durch die Weiterentwicklung dann später mit dem Einsatz von regenerativen Energiesystemen, Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, die eigenen Emissionen zu reduzieren. Später kann man auch Technologien entwickeln, um die Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu holen. Das heißt sogenannte Carbon Capture and Storage Methoden. Und damit versuchen kann, den fortschreitenden Klimawandel abzubremsen, zu reduzieren. Und tatsächlich aber die Entwicklung, in der wir uns tatsächlich befinden, nachzuspielen und zu schauen, wie würde man als Spieler selber entscheiden, vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, welche Auswirkungen der Klimawandel hat und sich dann entscheidet, mache ich als einzelne Nation Dinge vielleicht anders? Verzichte ich auf Kohle? Warte ich, bis entsprechende klimaneutrale Technologien vorhanden sind? Dazu zählt natürlich auch die Kernenergie. Oder steige ich voll ein in die Industrialisierung, die natürlich fossil angetrieben ist durch Kohle und Öl, mit der Folge, dass ich dadurch natürlich den Klimawandel antreibe und es eigentlich ja besser wissen müsste, aber weil ich gewinnen will, weil also Spielziel erreichen will und bei Civilization gibt es tatsächlich dann das Gewinn, das Spielgewinn, indem man dann Wissenschaftssieg, Diplomatie-Sieg etc. erreicht und da nimmt man dann vielleicht keine Rücksicht, obwohl man es besser wüsste und tatsächlich eigentlich ein ganz interessantes Szenario, was man da anwenden kann. In meinem Let's Play hat es beim Klimawandel nicht funktioniert. Also die Erde war danach weitestgehend zerstört, was nicht an meinen Maori lag, sondern an den anderen Zivilisationen. Ach, das war so ein bisschen einschränkend. Man hat halt wenig Möglichkeiten, vor allem in der Frühphase der Industrialisierung dort diplomatisch entgegenzuwirken. Das ist nur sehr eingeschränkt möglich. Aber die Mechanismen, die Auswirkungen, also das Entstehen der Wüsten, der Anstieg des Meeresspiegels etc., das ist sehr gut abgebildet und passt auch von den Kennzahlen her eigentlich ganz gut, sodass man damit eigentlich sehr gut diese Spielmechanik begreifen kann. Wie funktioniert Klimawandel? Wo kommt der her? Und man dieses Spiel damit nutzen kann auf angenehme Weise als Entertainment zu nutzen, um aber diesen komplexen Zusammenhang des Klimawandels, der industriellen Entwicklung bis hin zu einer hochentwickelten Industrienation abzubilden und auch Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, was hat welche Ursache, was hat welche Folgen. Zweite Reihe, die ich nutze. Da geht es aber dann eigentlich mehr um das Erläutern von grundsätzlichen energietechnischen Anwendungen. Ist City Skylines, ein Spiel von Paradox, bei dem man eine moderne Stadt aufbaut. Dort dann, also ganz klassisch, Wohnhäuser, Gewerbeeinheiten, Industrien aufbaut, Spezialindustrien, also Holz, Landwirtschaft, Kohle oder Öl. Ein ganz entscheidender Punkt in dem Spiel ist das ganze Thema Transportwesen, also Straßen, Autos, aber auch Züge. Der öffentliche Nahverkehr lässt sich sehr gut abbilden in City Skylines. Es ist sehr gut dargestellt. Man hat Strom, Wasserversorgung, Abwasserbehandlung etc. Alles natürlich auch wieder in einem sehr stark vereinfachten Rahmen. Das ist wirklich ein klassisches Aufbauspiel, aber tatsächlich kann man daran dann auch Dinge erläutern. Jetzt ist da das Thema Klimawandel, spielt bei diesem Spiel keine Rolle. Aber dennoch kann man natürlich versuchen, seine Stadt nachhaltig zu entwickeln. Das ist auch der Ansatz in meinem Let's Play. Man kann also dort einmal kann man die Technologien erklären, wie funktioniert die Photovoltaik, was ist mit Windenergieanlagen. Es gibt dann auch ein Wasserkraftwerk, kann man bauen in Flüssen, um dann Strom zu erzeugen. Man hat das auch da stark vereinfacht durch das Thema Abfallwirtschaft, Recycling. Auch da kann man entweder Müllverbrennungsanlagen nutzen, die natürlich dann Treibhausgasemissionen verursachen würden, oder Recyclingcenter errichten, wobei das dann auch keine weitere Auswirkung hat. Aber dennoch bietet City Skylines eigentlich als klassisches Aufbauspiel die Möglichkeit, dort mal auszuprobieren. Also schaffe ich es zum Beispiel, eine Stadt zu entwickeln ohne Individualverkehr. Ich brauche nicht immer das Transportwesen, also ich muss einmal LKWs haben, die Waren transportieren. Aber dass der private Individualverkehr zum Beispiel vollkommen ausgeschlossen wird, das mittlerweile geht das sogar mit einem der neuesten DLCs, die verfügbar sind. Und das dann in Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr, also Straßenbahnen, Busverbindungen, Zügen, die man einsetzen kann, natürlich auch Flugzeugen, wobei da jetzt das Spiel nicht unterscheidet, was der Treibstoff ist. Das ist erstmal nur ein Flugzeug, was fliegt. Und ja, man kann aber trotzdem auch da sich überlegen, kann ich eine nachhaltige Stadt entwickeln? Wie funktioniert das? Das Spiel bildet das nicht ab, weil das nicht das Spielziel ist und nicht die Intention des Spiels. Weil wenn ich dort Stadtteile errichte, die nachhaltig sind, man kann dort einzelne Quartiere definieren, die dann insbesondere eine nachhaltige Struktur haben sollen, dass die Häuser alle eine Photovoltaik haben, eine Dachbegrünung oder Wandbegrünung, dass man dort lokale Geschäfte hat, die dann entstehen. Aber das hat jetzt keine Auswirkung direkt auf die Stromversorgung. Man kann dann auch über sogenannte Erlasse oder politische Entscheidungen nochmal so ein bisschen sagen, ich möchte den Strom sparen, ich möchte Wasser sparen, ich möchte eine höhere Bildung haben. Aber auch das hat nur Einfluss auf die Steuereinnahmen. Und da stellt man dann schnell fest, oh, das funktioniert ja gar nicht so einfach, weil diese Maßnahmen entsprechend teuer sind. Wie gesagt, das kann das Spiel, das will das Spiel auch gar nicht perfekt abbilden. Aber dennoch bietet City Skylines tatsächlich die Möglichkeit, dort mit solchen, also sich seine eigene nachhaltige Stadt zu bauen und zu überlegen, wie sollte denn eigentlich die Stadt der Zukunft aussehen? Ist sie immer noch autokonzentriert? Auch da eigentlich ganz interessant, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass solche Stadtsimulationsspiele die Parkplatzsituation überhaupt nicht richtig darstellen. Also das Verhältnis von Parkraum im öffentlichen Raum zu den Autos passt überhaupt nicht, weil die Autos dann einfach verschwinden, also spawnen oder nicht mehr da sind, wenn sie geparkt sind. Ein paar parken vielleicht an der Straße, aber es ist nicht so, dass wir wirklich große Parkplätze haben. Auch das, da gibt es entsprechende Zusatzelemente, die man noch installieren kann, um das so ein bisschen abzubilden. Aber das Spiel, in der Spielmechanik ist es nicht angelegt, sodass man tatsächlich dort diesen Individualverkehr nicht ganz genau abbilden kann. Es kann dann auch sich sehr schnell in Richtung eines Verkehrsmanagementspiels entwickeln, wenn man also dort die Verkehrsführung optimieren möchte, um Staus zu verhindern. Auch das ist natürlich eine Frage, wie schafft man das? Und geht das vielleicht, wie gesagt, auch komplett mit dem öffentlichen Nahverkehr über Busse, über U-Bahn etc.? Also auch da persönliche Ziele, die man sich setzt in diesem Spiel, damit man seine Stadt ausbaut, die Stadt wächst und dennoch nachhaltig ist und dabei feststellt, welche Schwierigkeiten wir eigentlich haben, vor allen Dingen bei Bestandsgebäuden, wenn ich jetzt neu baue, ist das immer einfach. Aber wenn man sich zum Beispiel mal das Ziel setzt bei solchen Stadtentwicklungsspielen, zu sagen, ich möchte keine Bestandsgebäude abreißen, das kann man einfach so machen in dem Spiel. Aber wenn ich das nicht will, weil es natürlich in unserer wirklichen Welt nicht geht, wenn ich eine neue Straße bauen will, dann kann ich einfach sagen, gut, ich reiße alle Häuser ab. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wenn es überhaupt geht. Und das kann das Spiel natürlich nachbilden, aber man kann sich selber solche Ziele setzen. Das geht, da ist dann der Schritt vom Entertainment hin zum Serious Game, dass ich Rahmenbedingungen, dass ich mir Parameter setze, um die Realität abzubilden und dann versuche, unter diesen erschwerten Bedingungen trotzdem eine Entwicklung zu machen, um zu verstehen, warum gehen manche Dinge nicht so schnell, wie sie gehen? Warum brauchen wir bei der Energiewende so lange? Warum geht das nicht schneller? Wir haben doch die Technologien für Photovoltaik, für Wind, für Speicher. Aber wenn man das alles mal versucht, man kann es in solchen Spielen eigentlich ganz gut darstellen. Drittes Beispiel, jetzt das neueste Let's Play-Projekt von mir, das neueste Spiel von Paradox, Victoria 3. Also eine spielt ja zum Zeitalter der Industrialisierung, also das viktorianische Zeitalter von 1836 bis 1936. Ja, soll ja oder simuliert die gesellschaftspolitischen Veränderungen, die wir hatten in der Zeit nach Napoleon, nach dem Wiener Kongress, mit dem Beginn, Mitte des 19. Jahrhunderts, der Verbreitung der Industrialisierung weltweit, natürlich auch der Kolonialisierung, die wir dann erlebt haben im 19. Jahrhundert, der Entwicklung der Nationalstaaten, die es ja so in der Form vorher gar nicht gab, dieses Nationalstaatsdenken, was heute für uns ganz normal ist. Aber auch, und das ist dann auch ein entscheidendes Element, weil es auch eine volkswirtschaftliche Simulation der Welt ist mit den Märkten, also wenn ich neue Technologien habe, dass ich meine Bevölkerung versorgen muss mit den Grundprodukten, aber auch mit Luxusprodukten, ob das jetzt Porzellan oder Möbel etc. ist, Gemälde, aber dann auch der Grundbedarf an Lebensmitteln, an Kleidung, dass ich die Rohstoffe brauche, Eisen, um Werkzeuge zu machen. Die Werkzeuge brauche ich dann in den Kohleminen und so weiter und so fort. Also eine enge Verzahnung von Stoffströmen, die sich dann weiterentwickeln durch den technologischen Fortschritt, den ich machen kann. Gleichzeitig den gesellschaftlichen Veränderungen weg von den konservativen monarchistischen Gesellschaftsstrukturen hin zu liberalen demokratischen Strukturen, wie wir sie heute kennen in Europa. Und das Ziel meines Let's Plays ist, mit den Niederlanden als kleines Land, weil es dann ein bisschen einfacher abzubilden ist, geht Industrialisierung nachhaltig. Das heißt also, schafft man es in dem Spiel, sich in eine moderne Gesellschaft zu verwandeln oder diesen Transformationsprozess zu erleben in den 100 Jahren bis dann Mitte des 20. Jahrhunderts unter Verzicht von fossilen Rohstoffen, also insbesondere durch der Kohle als dem Energieträger in der ersten Phase der Industrialisierung, also von, ich sag mal 1850, meine Kohle wurde schon früher verwendet, in Großbritannien ging das dann tatsächlich mit der Industrialisierung schon Ende des 18. Jahrhunderts los. In Mitteleuropa hat es dann ein bisschen gedauert, das war dann tatsächlich erst Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts und dann natürlich der sehr schnellen industriellen Entwicklung, insbesondere natürlich in Deutschland, also erst Preußen, dann im Deutschen Reich, in Frankreich, Belgien, Italien mit dem Einigungsprozess, Österreich, die sich nicht so schnell industriell entwickelt haben wie die Nachbarstaaten, aber auch der Entwicklung von Russland als den Großmächten in Europa. Und ich will einfach mal der Frage nachgehen, kann dieses Spiel, was die Realität innerhalb der spielmechanischen Parameter abbildet, kann man es schaffen, sich nachhaltig zu transformieren? Was hat das für Auswirkungen? Man wird abgehängt, also ich will keine Kohle einsetzen als Energieträger, obwohl es schon mal der Hauptenergieträger war. Später kommt das Öl noch mit dazu. Da muss man mal gucken, wie sieht es auch mit der Fleischindustrie aus. Aus heutiger Sicht ist ja die Fleischindustrie auch nicht nachhaltig. Eine Massentierhaltung, also günstige Produktion von Fleisch für die Bevölkerung, ist aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes eigentlich eine Katastrophe. Und auch das möchte ich mal gucken, wie gut kann das man das A im Spiel machen. Dazu gibt es immer so ein paar Erläuterungen. Das kann man aber eigentlich, also ich gehe davon aus, dass man ganz gut abbilden kann, um dann in diesem Let's Play Erläuterungen zu geben, wieso manche Entscheidungen so gefallen, warum ich manche Entscheidungen so gefällt habe, wie ich sie gefällt habe, um dann mal zu schauen, also ginge eine Industrialisierung ohne Kohle? Geschichte zeigt, nein, das wäre nicht gegangen. Also die Kenntnis des Klimawandels oder die Auswirkungen Verbrennung von fossilen Rohstoffen auf den Klimawandel, das ging dann erst Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 ging das los mit Arrhenius, der es als einer der ersten dann tatsächlich auch berechnet hat, sodass man dann tatsächlich aber dann auch Beginn des 20. Jahrhunderts schon die ersten Auswirkungen verstanden hat. Was hat es für Folgen, wenn Treibhausgase, wenn Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen werden? Das muss mittelfristig oder langfristig zu einer Erhöhung der Temperaturen führen. Da waren wir natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr, sehr weit von entfernt und hat das als kein Problem gesehen. Wir sehen heute, was das schon für Auswirkungen hat und dass wir dann die Geschichte nicht so einfach zurückdrehen können. Also von daher der Versuch, ein Videospiel einzusetzen, um ein bestimmtes Szenario auszuprobieren. Wie wäre das denn, wenn ein Land sich nachhaltig entwickelt? Alle anderen Länder werden sich normal entwickeln. Aber wir gucken mal, ob das mit den Niederlanden klappt, die sich dann einfach nachhaltig entwickeln wollen und dann auf eine treibhausgasemissionsfreie Gesellschaftsform oder Industrieform sich entwickeln wollen. Mal gucken, wie gut das klappt. Also von daher bieten diese Spiele neben dem Entertainment, also natürlich ist da auch ein bisschen Spielspaß dabei, aber die bieten einfach die Möglichkeit, dort solche komplexen Inhalte zu vereinfachen. Das ist ja die Idee von Modellen. Also wenn man Simulationsmodelle programmiert, entwickelt, geht es ja auch darum, komplexe Inhalte zu vereinfachen, die Komplexität zu reduzieren, um damit dann komplexe Sachverhalte darzustellen, Folgen zu simulieren, auszuprobieren, Szenarien zu testen, um dann eine Entscheidungsfindung zu haben, um dann auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Und ja, das bieten diese Videospiele entsprechend auch. Letzter Punkt, der letzte Aspekt, den ich noch anbringen möchte, ist jetzt gerade eine Veröffentlichung verfügbar. Da geht es um das Spiel Diplomacy. Diplomacy ist ein Spiel, es ist tatsächlich schon relativ alt. Ein Strategiespiel, was kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielt. Das ist ein Brettspiel für 7 Spieler. Jeder Spieler übernimmt eine große Nation in Europa. Und es geht dann da tatsächlich um die um das Erobern von Regionen, das Krieg führen, aber auch das Verbünden, Bündnisse schließen in diesem Machtgefüge der 7 großen Nationen, die wir in Mitteleuropa zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten. Das Interessante bei diesem Spiel Diplomacy ist, dass es ein reines Strategiespiel ist. Da sind keine Glückselemente drin. Das heißt, das Bewegen von Einheiten basiert auf klar definierten Regeln, wie man sich bewegen darf, ob man in Nachbarterritorien eindringen kann oder nicht. Das ist anders als bei Risiko. Da hat man noch den Würfel als Zufallsgenerator. Das ist bei Diplomacy nicht so. Das ist wirklich deterministisch. Es ist klar, wie die Figuren sich bewegen. Abhängig natürlich, wie sich dann die Spieler und Spielerinnen verbünden, zusammentun, Allianzen schließen. Sodass es also kein Glückselement gibt, sondern es allein auf die Fähigkeit der mitspielenden Personen ankommt. Und jetzt hat eine Gruppe tatsächlich von Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook, zusammen mit Universitäten aus den USA eine KI programmiert, also eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, dieses Spiel Diplomacy zu spielen. Das kennen wir jetzt vom Schach oder von Go, da gibt es ja schon entsprechende Algorithmen, also Schach ist fertig. Als Mensch kann man Schachcomputer nicht mehr besiegen. Die sind mittlerweile so leistungsstark, dass der Mensch unter normalen Bedingungen keine Chance hat, eine Schachpartie gegen einen Computer zu gewinnen. Gleiches gilt jetzt auch bei Go, diesem japanischen Brettspiel oder auch bei Poker. Da spielt aber Kommunikation keine Rolle. Bei Diplomacy ist Kommunikation ganz wichtig, weil man halt Bündnisse schließen muss. Und tatsächlich ist jetzt die, also ist es den, den Programmierern gelungen, eine menschliche, also eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die in der Lage ist, durch Algorithmen dieses Spiel zu spielen, in Interaktion zu treten mit echten Spielern, um Bündnisse zu schließen, Entscheidungen zu treffen, die Figuren zu bewegen, um dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein in dieser, in diesem Spiel. Das heißt auch da ein ganz anderer Ansatz, dass man da Computertechnologie nutzt, die künstliche Intelligenz einsetzt zur Weiterentwicklung der von Strategien zur Entscheidungsfindung. Und macht das jetzt auch wieder ein einfaches Beispiel. Es ist ein, ja doch immer noch ein Brettspiel mit klaren deterministischen Regeln. Aber dieses Spiel kann man gut übertragen und sagen, der Computer ist in der Lage, auf Basis von solchen Gamification-Ansätzen dem Menschen bei Entscheidungsfindung zu helfen oder zu sagen, also mit diesen Parametern läuft ein industrieller Prozess besser als mit anderen, weil man den Computer zu Hilfe genommen hat, um Entscheidungen zu treffen, um Daten zu analysieren und daraus dann Handlungsempfehlungen zu entwickeln, auf die der Mensch vielleicht so gar nicht gekommen ist. Das ist jetzt ja die große Stärke der künstlichen Intelligenz. Und tatsächlich mittlerweile ist die KI so gut, dass sie in der Lage ist, zu interagieren mit Menschen, natürlich auch in einem gewissen Rahmen natürlich, aber dass die eine KI in der Lage ist, mit Menschen zu kommunizieren, auf Antworten zu reagieren und daraus dann Strategien abzuleiten und Gewinnwege zu finden. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, also veröffentlicht in Science, also tatsächlich auch in einem der renommiertesten Wissenschaftsjournale, die wir haben. Ich werde den Link zu der Publikation nochmal hier in die Beschreibung zu der Podcast-Folge packen. Also, eigentlich eine ganz interessante Sache. Und das zeigt einfach, dass mittlerweile der Sprung von den reinen Entertainment-Games weg ist hin zu der Anwendung und wir einfach es geschafft haben, dort mit Videospielen diese zu integrieren in die, ins Lernen, in die Wissensvermittlung, in die Industrie, in die Weiterbildung und deswegen diese Serious Games eine immer größere und stärkere Rolle spielen werden in der Aus- und Weiterbildung von Menschen, egal ob es junge Menschen sind oder Menschen, die schon im Berufsleben stehen, weil man einfach damit erreichen kann, die Komplexität der Welt zu reduzieren auf das Wesentliche, um neue Eigenschaften zu erwerben, Wissen zu vermitteln, Wissen zu vertiefen. Ja, also von daher haben wir jetzt einmal den Rundumschlag gemacht über die Serious Games. Am Ende des Tages spielt man auch einfach gerne Videospiele, gebe ich ja zu. Wie gesagt, der Physiker schlägt bei mir voll durch. Und wenn man dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann, wenn man also dann solche Serious Games spielt und dort Dinge erläutern kann, ist das sicherlich eine ganz feine Sache. Ja, ich denke, dann sind wir auch wieder am Ende dieser Folge angekommen und das Thema eigentlich aus allen Blickrichtungen beleuchtet. Von daher bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.